Babylon, du Große. Offenbart durch Anita Wolf. 1968 und 69. Erstes Kapitel. So ein Gedränge. Ein Mann schiebt sich durch die Reihen vieler Leute bis zum Rand der Straße vor, die Prachtstraße Babel heißt. Was gibt es denn? Fragt er einen Gelben. Die Gelben sind die Polizei. Nebukadnezar hat fabelhafte Truppen. Die Hauptmacht sind die Krieger, die andere die Polizisten. Diese tragen grellgelb gefärbte Lederkoller auf den Schultern, weshalb man sie die Gelben nennt. Man fürchtet sie. Wer in ihre Fänge fällt, büßt meist sein Leben ein. Sie anzusprechen ist gewagt. Ganz Babylon ist auf den Beinen. Die Gelben hüten sich, ihren Mob herauszufordern. Es ward befohlen, heute sich zurückzuhalten. Daher knurrt der Gelbe bloß. Ihrer viele säumen beide Straßenränder. Das Volk kommt selten bis hierher. Wenn schon, dann bewundert es die herrlichen Paläste, die hängenden Gärten, die vom Euphrattal die Stadt zum Teil umgeben. Überall herrscht unerhörte Pracht. Die oberste Klasse, etwa ein Zehntel der Bevölkerung, besitzt die Macht. Die Hälfte sind Kaufleute, Arbeiter und die Armen. Das Übrige sind die Fürsten, Beamte, Heer und Polizei. Als Sklaven holt man sich die Fremden. Jetzt braucht man neue, denn der reichen Reichtum ist gewachsen. Dafür steigt die Not der Armen immer mehr. Ja, sagt der Mann ganz ungeniert, so wird's gemacht. Ich bin froh, dass ich zu keinerlei Partei gehöre. Dich kenne ich, knurrt der Gelbe wieder. Du bist Asnoba, der Schmied, draußen vor den Toren. Königliche Pferde hast du nie beschlagen. Ha, den Pferden ist's egal, wer sie beschlägt, wenn sie keine Schmerzen haben. Aber einem Nezarono gilt das nichts. Na, schweigen wir. Ich will lieber wissen, was hier vor sich geht. Ah, dort beim Königsplatz, der hin zum Ufer führt, da tut sich was. Gibt es eine Meuterei? Soll ich dich mit meinen Schmiedearmen schützen? Er lässt seine Muskeln spielen. Nicht nötig, sagt der Gelbe patzig. Du bist bloß einer, wir sind viele. Heute, sonst rate ich dir, mir lieber aus dem Weg zu gehen. Er hebt einen Knaben hoch und befiehlt, hin zum Königsplatz zu blicken. Dem ist's recht. Aber bald ruft er entsetzt. Runter, ich mag nichts sehen. Behutsam, wie dem Schmied nicht zuzutrauen wäre, stellt er den Jungen auf die Füße. Der Bub verhüllt die Augen. Es ist viel Volks, umgeben von den Braunen, in Klammer Soldaten. Sie schlagen mit den Knuten auf die Fremden ein. Geh heim, mein Junge, das ist nichts für dich. Und wenn ich es nicht wissen wollte, würde ich verschwinden. He, Nezarono, das ist wohl das Jordanvolk. Vor 20 Jahren ward es unserm Königshause untertan. Die haben den Tribut nicht mehr bezahlt. Murmelnd, kann ich gut verstehen. kommt das ganze Volk nun in Gefangenschaft, in Klammer 2. Korinther 36, 13 bis 21. Geht's dich was an? Kümmere dich um deine Haut. Brauchst mir nicht zu drohen, Gelber, soll ich etwas von dir flüstern? Nezarono nimmt den Schild und seine Knute fest in beide Hände. Dazu lacht der Schmied verächtlich auf. Indessen ist der Menschenwurm herangetrieben worden. Voran reitet eine Schar der Schweren, die sogar ein Asnoba vermeidet. Danach folgt das graue Elend. Viele Männer gefesselt, wankend, mit Lumpen angetan. Nicht wenigen sieht man eine edle Herkunft an. Zwischen ihnen König Joachim, eskortiert von 4 Bewachern, die ihn an 4 Ketten führen. Der Zug währt stundenlang. Als aber Frauen kommen in zerfetzten Kleidern, jammernde Kinder führend oder tragend, da leeren sich die Gassen Babylons zum Ärger der Gebietenden. Auch der Schmied geht heim, schaudernd nimmt er seine Arbeit auf. Sein Weib, schlank und fein, nimmt ihm die Hand vom Eisen weg, das er auf den Amboss warf. Erzähle, sagt sie leise, deine Last ist meine Last. Heute nicht. Er wischt über seine Wangen, wischt verstohlen ein paar Tränen fort. Geh zu den Kindern, murmelt er, was ich sah. Nein, das ist nichts für dich. Behutsam tastet Julia hinaus. Die Stunde kommt, wo er sein Herz erleichtern wird. Niemand ahnt, wie zart der Schmied mit Frau und Kindern umzugehen weiß und dass er Grausamkeit und Härte hasst. Rau die Schale, gut der Kern. Er setzt sich müde auf den Amboss, neben seine schweren Schmiedehämmer. O, wenn das meiner Julia passieren würde, meinen Kindern, wenn... Immer wieder wischt er über das Gesicht, die grauen Bilder bleiben. Ein Nachbar tritt herein, es ist ein Winkeladvokat, man nennt ihn heimlich den Spion. Willst du was, Boroika? Braucht dein Esel? Meckernd wehrt der Mann. Der steht gut, heute kam das Jordanvolk. Es ist nicht zu zählen, elende Gestalten. Bloß ein paar junge Weiber kamen mir in Sicht. Ah, er schnalzt laut, wenn ich eines hätte. Du hast ein braves Weib, erwidert Asnoba wie nebenher. Am liebsten nehme er den schwersten Hammer um. So ist's nicht gemeint. Nezarono sagte, du wärest ausgerissen, als die Frauen kamen. Die sind auch zu kaufen. Der Advokat lacht widerlich. So, so, ah, der Gelbe hetzt mir den Spion aufs Haus. Der soll sich wundern. Nebensächlich kommt des Schmiedes Frage. Was sagt deine Frau dazu? Die hat nichts zu melden. Im Haus bin ich der Herr. Aha, nun verzeih, ich bin müde. Ich mache meine Schmiede zu. Höre noch, kein Kind verschonte man. Die Städte und ihr Tempel sind zerstört. Hinter den Gefangenen, es kommen aber mehr, trug man ihre Herrlichkeit vom König, von den Fürsten und den großen Tempelschatz. Nach einer Pause, die der Schmied nicht unterbricht. Du sagst nichts wider dieses böse Volk? Asnorba, den Lump durchschauend, meint gelassen. Um Böse soll man sich nicht kümmern, außer um den Anteil, der uns zuzukommen hat. Ich gehe morgen auf den Markt. Sicher werden die Gefangenen versteigert. Was sagt deine Frau dazu? Kichert jener hinterhältig. Ein sonderbares Lachen. Mir geht's wie dir. Ich bin auch der Herr in meinem Haus. Der Schmied löscht seine Feuer. Im Dunkeln ballt er beide Fäuste. Bel, bist du unser Gott, wenn? Von Kindheit an nichts anderes gehört, hat er an den Hauptgott Babyloniens geglaubt, hat aber, außer bei den Festen, sich nicht viel um ihn gekümmert. Manchmal dachte er darüber nach, wie tief sein Volk gesunken war, trotzdem Bel auch der Gerechte heißt. Gewaltsam schiebt er die Gedanken fort. Bei seiner Julia und bei den Kindern findet er ein bisschen Abendfrieden wieder. Auf dem Markt Geschrei. Was sollen uns die Alten, Kranken und die Kinder? Alte sterben, Kranken wird dazu verholfen, Kinder werden groß. Man begehrt sie, wenn sie tauglich sind. Wieder wälzt die Menge sich der breiten Straße zu, bis hin zum Platz, wo die Versteigerungen vor sich gehen. Man feilscht um die Gefangenen wie um eine Ware. Etwas hält das Ärgste an. Ist's Gottes unsichtbare Hand? Oder hat er mit der Sache nichts zu tun? Auf hohem Thron, überspannt vom blau gefärbten Löwenfell, sitzt Nebukadnezar. Er sondert für sich schön gewachsene Jünglinge und Mädchen aus. König Joachim hält er im Verlies gefangen. Nach ihm wählen seine Fürsten, Oberen und die Reichen, die kleine Preise zahlen. Das geht tagelang. Den Verkauf leitet Arioch, der Oberrichter Babylons, in Klammer Ziffer 1. Man reiht die Gefangenen wie Tiere ein und achtet dessen nicht, ob sie vor Hunger und vor Gram zusammenbrechen. Am Ende darf der kleine Mann, der mehr bezahlen muss, sich Sklaven kaufen. Nur Vereinzelte nehmen jemand auf. Zwei Drittel des gesamten Jordanvolkes entgeht der Sklaverei. Zwischen Sepharvaim und Akkade weist man sie ins Lager und überlässt sie ihrer Pein. Da sie nichts besitzen, ist es für sie schwer, aus dem kargen Landgebiet sich zu ernähren. Zunächst verlangt man keine Steuern, oft werden sie gezählt und Vögte setzt man über sie.